Imam mich Somapa. Trinker des Somasaftes. Uta geläutert. Papa von Sünden. Jagnai mit Opfer. Ishtva verehrend. Swagatim Aufstieg zum Himmel. Pratayante beten um. Te sie. Punyam von. Asadya erreichen. Sura Indra Indra Lokam den Planeten. Ashnanti genießen. Divya himmlische. Divi im Himmel. Devaboga die Freuden der Götter. Diejenigen, die die Veden studieren und den Soma-Saft trinken, weil sie zu den himmlischen Planeten gelangen wollen, verehren mich indirekt. Da sie von sündhaften Reaktionen geläutert wurden, werden sie auf den frommen himmlischen Planeten Indras geboren, wo sie die Freuden der Götter genießen. Erläuterung. Das Wort Trividya bezieht sich auf die drei Veden, Sama, Yajur und Rig. Ein Brahmana, der diese drei Veden studiert hat, wird Trivedi genannt. Jeder, der den Wissen, das von diesen drei Veden entnehmen kann, wie er zugefahren ist, wird in der Gesellschaft geachtet. Leider gibt es viele große vedische Gelehrte, die den letztlichen Sinn des Studiums der Veden nicht kennen. Und deshalb erklärt Krishna hier, dass er selbst das endgültige Ziel der Trivedis ist. Wirkliche Trivedis suchen unter den Lotusfüßen Krishna Zuflucht und beschäftigen sich im reinen hingebungsvollen Dienst, um den Herrn zufrieden zu stellen. Hingebungsvoller Dienst beginnt mit dem Chanten des Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und den gleichzeitigen Versuch, Krishna in Wahrheit zu verstehen. Leider entwickeln diejenigen, die die Veden nur formell studieren, ein größeres Interesse an Opferdarbringungen für verschiedene Halbgötter wie Indra und Chandra. Durch solche Bemühungen werden die Verehrer verschiedener Halbgötter zweifellos von der Verunreinigung durch die niederen Eigenschaften der Natur geläutert. Und so zu den höheren Planeten, den himmlischen Planeten erhoben, die als Marhaloka, Janaloka, Tapaloka und so weiter bezeichnet werden. Wenn man einmal diese höheren Planetensysteme erreicht hat, kann man seine Sinne 100.000 Mal besser befriedigen als auf unserem Planeten. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Adishasarine
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Somapa bhutapa padas nirvishva svagatim pratayante te punyam asadya surendra lokam asnanti divyan divideva bhogan. Diejenigen, die die Veden studieren und den Soma-Saft trinken, weil sie zu den himmlischen Planeten gelangen wollen, verirrenlich indirekt. Da sie von sündhaften Reaktionen geläutert wurden, werden sie auf dem frommen himmlischen Planeten Indras geboren, wo sie die Freuden der Götter genießen. Die Vedas zu studieren hat nicht das Ziel, was hier angegeben wird. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass er allein das Ziel allen vedischen Studiums ist. Nicht die Erhebung zu himmlischen Planeten oder auch nicht einmal der Genuss an Soma-Saft. Derjenige, der sich mit diesen weltlichen Zielen beschäftigt, die in den Veden erwähnt werden, ist im Grunde genommen jemand, der sich selber um den eigentlichen Nutzen eines vedischen Studiums bringt. Er kann nicht zur Essenz vordringen. In diesem Zusammenhang gibt es die interessante Geschichte von einem Schüler, der nicht die Essenz der Lehre seines spirituellen Meisters verstand. Und dieser Schüler kam eines Tages zu seinem Guru und mit einer Haritaki-Frucht. Eine Haritaki-Frucht hat praktisch keinerlei wertvolles Fruchtfleisch. Die Schale jedoch ist sehr wichtig. Sie kann benutzt werden zu ayurvedischen Zwecken und fördert durchaus die Verdauung. So, der Schüler schälte die Haritaki-Frucht und schmiss die Schale weg und gab ihm das nutzlose Fruchtfleisch. Oh, sagte der Guru, das ist aber nicht gut so. Die Schale ist wichtig. Die Frucht kann man nicht verwenden. Er bat ihn dann am nächsten Tag Kardamom zu bringen. Und diesmal erinnerte sich der Schüler an die Unterweisung seines Gurus und brachte die schwarzen Kardamomsamen, die sehr gut geeignet sind, um den Blutkreislauf zu fördern, die schmiss er weg und die nutzlose trockene Hülsenschale, die reichte er auf einem Teller. Hier, ich habe es das zweite Mal versucht. Hier hast du die Schale. Ach, jetzt sind die Samen wichtig. Jetzt ist das Innere wichtig, nicht die Schale. So, dieses Beispiel wird gegeben in den Schriften, um zu zeigen, dass es wichtig ist, die Essenz einer Sache zu verstehen. Wenn man nicht die Essenz verstanden hat, dann kann all die Bemühungen, die man macht, die haben keinen Fall, nicht die gewünschte Frucht. So, die Essenz des hingebungsvollen Dienstes, die Essenz, die die vedischen Schriften vermitteln wollen, die Guru Parampara vermitteln will, ist ganz einfach. Das Hosmi, ich bin ein Diener. Ich bin nicht der Meister. Wer die Veden studiert und zu dem Schluss kommt, ich soll genießen, ich soll Soma-Saft trinken und die höheren himmlischen Planeten erlangen, hat nicht die Essenz des vedischen Studiums verstanden. So, heute, weil ich weiß, dass ich eine Zuhörerschaft vor mir habe, die eine sehr arbeitsreiche Woche hinter sich hat, deswegen müde ist. Sager Meyer hatte mir eben kurz ein Zeichen gegeben davon. Habe ich mir heute vorgenommen, Revolutionäres zu erzählen. Etwas, was die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer gewinnt. Ich möchte heute über die Essenz des hingebungsvollen Dienstes sprechen und möchte Essentielles und Nicht-Essentiellen trennen. In der Folge der Vorlesung werden sehr ernsthafte Themen erwähnt werden, die uns tief zum Nachdenken bewegen werden über unser eigenes Leben im hingebungsvollen Dienst. Und die uns somit die Möglichkeit geben sollen, eine Verbesserung im hingebungsvollen Dienst anzustellen. muss aber vorher nochmal das Konzept jetzt leichter geht zu verändern. Uwe, bin ich, du hast heute Fotokopie von meiner Schicksal gemacht, sozusagen auf bitte bring mir die. So. Chaitanya Mahaprabhu unterweist die Devotees, dass bei der Entwicklung des Bhakti-Lata-Bijas, des Sprösslings des hingebungsvollen Dienstes, Unkraut auftreten kann. Unkraut, welches in der Lage ist, den Bhakti-Lata-Bij, den Sprössling des hingebungsvollen Dienstes, zu erwürgen. Eines dieser Unkrautpflanzen ist der Wunsch nach Ansehen und der Wunsch nach Ruhm. Diese Unkrautpflanze hat direkt auch etwas zu tun mit dem Wunsch nach dem Ergebnis, was wir genießen wollen durch unsere Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Man sieht es in dieser Welt, dass jemand, der schon sein ganzes Geld aufgegeben hat, der sogar eine Freundin aufgegeben hat, oder einen Freund, oder sein Familienleben aufgegeben hat, wie jetzt, das wissen wir nicht, und wegen seine Geschenke zu Weihnachten. Wir sehen, nachdem man so viele Dinge aufgegeben hat, ist doch eines im Herzen noch gegenwärtig. Etwas, was am schwierigsten aufzugeben ist, von all den unerwünschten Dingen. Das ist der Wunsch nach Ansehen. Nach Beliebtheit. Nach Bekanntheit. Der Grund hierfür, also man kann Geld aufgeben. Sanatana Goswami sagt, Mönche haben aufgegeben, die Kaminis, die wunderschönen Frauen, Kanaka, Gold haben sie aufgegeben. Aber eins ist noch immer im Herzen, nämlich der Wunsch nach Ansehen, der sich auch darin manifestiert, dass man neidisch ist, neidisch auf andere, die vielleicht mehr Ansehen haben als man selber. Solange man dieses Pratishta, dieser Wunsch nach Ansehen im Herzen hat, ist es nicht möglich, wirklich spirituellen Fortschritt zu machen. Weil dieser Wunsch nach Ansehen eine Mentalität sei, die eigentlich nicht nach dem Essentiellen geht, nämlich nach der Zufriedenheit und Zufriedenstellung Krishna. Im Mana Shiksha vergleicht Raghunath Goswami diesen Wunsch nach Ansehen mit einer hundeessenden Prostituierten. Asad Vata Vesya Visramati Sarvasya Harini Katamukti Yagranasrino Kila Sadavatma Kilani Apityaktva Lakshmipati Ratim Iti Vyoma Jnanim Vraje Raha Krishna Svarati Manidu Tvam Vaja Mana. Das kommt gleich in Deutsch. Könnt ihr jetzt in der Sanskrit auf euch wirken lassen. Ja, ich muss sagen, es tut mir leid, ich habe ein bisschen gezögert. Ich habe die falschen Sanskrit-Vers vorgelesen. Das können wir aber noch verändern. Wir werden jetzt den richtigen. Pratishthasa drishta Vapacha Ramani Mehriti Nate Katam Sadhu Prema Rishati Suchya Etan Nanu Mana Nanu Saratmam Sevasya Prabhu Doita Samantam Akulam Yathatam Niskasya Varitam Ihatam Rishayati Saha. My lieber Bruder Geist! Der verabscheuungswürdige Wunsch nach materieller Ehre und Anerkennung wird mit einer schamlosen Prostituierten von niedriger Geburt verglichen, die Hundefleisch isst. Und trotzdem tanzt sie ganz offensichtlich immer noch in meinem Herzen. Wie kann unter diesen Umständen in meinem Herzen jemals makellose Liebe zu Sri Krishna Platz finden? Du musst einfach den reinen Geweihten des Herrn dienen, die seine vertrautesten Gefährten und seine treuesten Anhänger sind. Sie alleine können diese Prostituierte vertreiben und reine Liebe zu Gott auf den Thron meines Herzens setzen. Der Wunsch nach Ansehen und nach Ruhm in dieser Welt ist sehr stark vertreten. Und wir haben vielleicht schon in vorherigen Vorlesungen darauf aufmerksam gemacht, dass es Menschen gibt, die sogar ihr eigenes Leben riskieren, um Ansehen zu finden. Sie wollen durch ihre Taten ihren Namen in die Geschichtsbücher einschreiben. Solche Menschen scheuen sich nicht, allergrößten Gefahren zu begegnen. Man braucht nur im Guinness Buch der Rekorde nachzulesen. Dort findet man Aufzählung von außergewöhnlichen Leistungen, die Menschen tun. Die quälen sich. Man hat sogar, ich habe in Vrindavan ein seltsames Gespräch geführt mit einem Gehirnforscher aus dem Max-Planck-Institut. Der sagte mir, dass das Max-Planck-Institut vor einiger Zeit ein Experiment anstellte. Und zwar haben sie Spitzensportlern, die verdächtig waren, in die olympische Mannschaft Einlass zu finden, ein Dopingmittel angeboten. Sie sagten, dieses Dopingmittel ist nicht nachweisbar durch herkömmliche Mittel. Es ist ein wunderbares Dopingmittel, man kann seine Leistung vermehren und vergrößern, nur, es hat einen Nachteil, nach 2 Jahren muss man sterben, wenn man es genommen hat. Von 100 befragten Olympia-verdächtigen Leuten, was meint ihr, wie viel das Dopingmittel genommen haben? Also gesagt haben, wir wollen schnell, wir sind die Ersten. 90%. 90%. Es waren also solche, die noch nicht in der olympischen Mannschaft waren, so wie vielleicht Walter Uwe vorher. Herr Walter Uwe war fast der Schnellste aus Berlin. Einer der Schnellsten. Der Jugendmannschaft. Ja, ja, sehr schnell. Unglaublich. Jetzt fährt er auch sehr schnell. Ja, ja. Und das waren solche, also die kurz vor dem Durchbruch standen, sozusagen. Wir haben einige Schnelle. Auch Madhavi? Ist Madhavi da? Ja, du warst doch Olympiasiegerin in der Jugendmannschaft oder so. Ja, ja. Die kleine Madhavi. Du warst auch der Schnellste. Es war in der Schule, im Kopfrechnen wahrscheinlich. So, anyway, genug Spaß jetzt, Frau Busch, jetzt seid ihr alle wach, jetzt der Zweck ist erfüllt, der Übung, jetzt gehen wir wieder zum ernsthaften Thema zurück. Die Sache, worum es geht, ist, das waren Leute, die waren kurz vor dem Durchbruch, aber nicht ganz. Und um den Durchbruch zu kriegen, um berühmt zu werden, richtig berühmt zu werden, waren sie bereit, ein Mittel zu nehmen, das ihnen das Leben kosten würde, nach 2 Jahren. So angehaftet ist die bedingte Seele an den Ruhm und das Ansehen. Und der Grund dafür liegt darin, dass der Ruhm das ist, was in dieser materiellen Welt existiert, was am nächsten der Ewigkeit ist. Es ist das, was am nächsten der Ewigkeit ist. Der Körper mit allem, was wir haben, wird vergehen. Selbst den Bibek, den müssen wir abtreten. Aber der Ruhm überlebt den Körper. Noch in der nächsten Generation wird man sagen, Christian Kide, hoffentlich nicht mehr Christian, sondern dann ein Krishna, das ist ein Name eines ewigen Dieners von Krishna. Nicht? Noch in der nächsten Generation wird man sagen, der schnelle Finne, der lief schnell um den Platz herum. mal eben eine Runde, wird man das sagen. Nicht. So, weil die, wir in der materiellen Welt, so, wie soll ich mich ausdrücken, auf der Suche nach dem verlorenen Schatz der Ewigkeit sind. Deswegen suchen wir nach Dingen, von denen wir glauben, dass sie uns diesem Sache am nächsten bringen. Auch Sexualität ist eines der großen Dinge, die in dieser Welt anziehend sind. Warum? Weil es etwas ist, was zusammenhängt mit Liebe. Unserer verlorenen Liebe zu Krishna. Das erinnert ganz, ganz entfernt. Das ist eine Reflexion, eine pervertierte Reflexion von der Liebe zu Krishna. So, das ist, was gemeint ist mit Selbstbetrug. Dass wir uns, statt uns mit Liebe zu beschäftigen, oder statt uns zu beschäftigen mit der Verherrlichung Krishnas, mit dem Abglanz beschäftigen. Bei der Liebe ist es die Sexualität, bei der Verherrlichung Krishnas ist der Abglanz. Pratishta, selber verherrlicht zu sein, selber Ansehen zu finden. Ihr möchtet euch bitte erinnern an das eingangs aufgeführte Beispiel, diese Person wusste nicht, die Essenz vom Nicht-Essentiellen zu unterscheiden. Bei der Haritaki, wo die Schale sehr wertvoll ist, warf sie die Schale weg, und bei dem Kardamom, wo der Same, das Innere, sehr wichtig ist, warf sie das Innere, die schwarzen Kardamom-Samen weg. Das ist, was passiert, wenn man sich von dem Wunsch nach Ansehen und damit dem Neid auf andere hinreißen lässt. Es gibt nur einen Weg für uns. Nun, es gibt ein bekanntes Buch, How to Influence People and Win Friends. Es ist ein sehr, ist eines der Bestseller dieses Jahrhunderts von einem Menschen namens Dale Carnegie geschrieben worden. Und dort wird genau gesagt, wie man Freunde gewinnt, indem man ihn zum Beispiel, wird alles genau, wo man hinlangen muss, wenn man mit jemandem zusammen ist, muss man hier unter den Arm hinlangen, und dann ist er ganz freundlich geneigt. Und solche Tipps werden gegeben. Nicht? Das ist, glaube ich, ganz unter den Materialisten, nicht unter den, wo die lachen und sagen, Mensch, auf was für eine Ebene sind zwischenmenschliche Beziehungen heruntergekommen. Nicht? Wie bitte? So praktisch, ich glaube, Jagan Maya weiß es. Nicht? Für dich habe ich das mal unbewusst so sehen. Also ihr müsst ihn, wenn ihr jemanden Freund hier angreifen, das ist irgendwie, dann wird so eine Information durch den Bio, durch das Bio-Info-System des Körpers, also an das Brain gegeben, oder denkt, das ist ein liebenswürdiger Mensch. Aber Vorsicht, nicht bei Matheus sagen. Also wenn man ein Brahmachari ist. Nicht, aber versucht es mal, es funktioniert. Also natürlich, eigentlich, man kann es in den Dienst stellen. Es ist, wird gesagt, es ist Gona-Vritti. Es ist etwas, was so zusätzlich. Anyways, das war deine Idee, wo ich nicht so dabei. Das ist also jedem freigestellt, ob man das will oder nicht. Das Chanten ist noch wichtig, ist auch wichtig. So, Dale Carnegie macht den Punkt, Bravo, hört zu, ich mache es nur, damit ihr ein bisschen wach seid, aber ihr müsst die Punkte verstehen. Es geht nicht um die Scherze, sondern die Punkte. Die ganze Welt, sagt er, und da hat er recht, will Ruhm und Ansehen haben, ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuneigung. Und wenn du es ihnen, wenn du das den Menschen gibst, dann liegen die Menschen dir zu Füßen. Deswegen ist das Weihnachtsfest so wichtig für die bedingten Seelen, weil sie zu dieser Zeit einen Vertrag haben. Am 24.12. gibt es Geschenke. Jeder kriegt was, auch der anarchistische Sohn, der nach Hause kommt und zum Weihnachtsbaum erscheint. Das ist in einer westlichen Gesellschaft oder weltlichen Gesellschaft, ist dieses Zuteilen von Anerkennung offiziell findet statt nach Regeln und Regulierungen, zum Beispiel zum Weihnachtsfest. Oder in der Beziehung zwischen Mann und Frau durch eheliche Pflichten, sagt man dazu, wo jeder sich beugen muss, den Wünschen des anderen nach Sinnbefriedigung, dem nachzugeben. So, die ganze Welt sehnt sich nach dieser Zuneigung, aber sie kriegt es natürlich nicht, selbst nicht durch diese Formeln, durch dieses Aufgesetzte. Die sind schon so verzweifelt, dass sie Regeln brauchen, um die Zuneigung sich zu geben. Aber so kommt man natürlich nicht zur Zuneigung. So, wir sind alle sehr, sehr hungrig nach Ansehen und Zuneigung, weil wir eben Krishna vergessen haben und Krishna verlassen haben. Wir können nur diese Zuneigung oder dieses Ansehen, wir können nur diesen Wunsch nach Ansehen also aufgeben, wenn wir in der Lage sind, großen Vaishnavas unseren demütigen Dienst zu erweisen. Durch den Kontakt mit großen Vaishnavas werden wir nämlich gesegnet durch Zuneigung zu Krishna. Das ist die Segnung eines großen Vaishnavas. Die Zuneigung zu Krishna. Man soll großen Vaishnavas demütig dienen, bis man gesegnet wird, und man wird dann gesegnet werden mit diesem Geschenk Zuneigung zu Krishna, wo man keinerlei Wunsch mehr hat nach Ansehen und auch dem Wunsch darauf Zufriedenstellung zu finden. Ein Beispiel für einen Vaishnava, der unglaubliche Errungenschaften hatte, aber noch nicht frei war vom Pratishta, dem Wunsch nach Ansehen, ist Vallabhacharya, über den ein Artikel in Bhaktivedanta steht. Vallabhacharya wurde in seinem Kontakt mit den Gefährten Chaitanya Mahaprabhu und mit Chaitanya Mahaprabhu mehrere Male gemaßregelt für seinen Stolz und seinen Wunsch nach Ansehen. Einmal ging er zu Chaitanya Mahaprabhu und sagte, ich habe einen Kommentar geschrieben, der nicht einmal den Kommentar von Sridharaswami berührt. Ich habe völlig eigenständig diesen Kommentar verfasst. Und daraufhin sagte ihm Chaitanya Mahaprabhu, wer sich von dem Swami unabhängig macht, Swami heißt auch Ehemann, ist eine Prostituierte. Jetzt, wo du mir sagst, du hast einen Kommentar unabhängig von Sridharaswami geschrieben, verstehe ich, was deine Mentalität ist. Das saß natürlich. Aber das war nicht. Vallabhacharyas Stolz kam noch einmal zum Vorschein. Und zwar sagte er zu den Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu, wieso chantet ihr immer den Namen Krishna? Wir sind in Beziehung zu Krishna weiblich, Prakriti, und Krishna ist der einzige Purusha. Welche Frau nennt ihren Mann beim Namen? Im vedischen Sinne ist es so, dass die Ehefrau nicht für ihren Mann den Vornamen sagt, also Heinrich oder wie sagt man da, Ashok irgendwelche Namen. Meinst du, dass das die richtige Beziehung ist, die wir hier haben? Ist das die richtige Anredungsform und so? Nicht so ungefähr in dem Stil. Wieso sagt ihr laufend Hare Krishna, immer nur den Krishnas heiligen Namen? Das ist doch eine sehr schlechte Haltung. Ihr sollt nicht Hare Krishna zählen. So Chaitanya Mahaprabhu hörte das und korrigierte Vallabhacharya und sagte, schon wieder ist der Vallabhacharya von sich eingenommen. Er weiß nicht, dass es die Pflicht des Lebewesens ist, dass es der Atem des Lebewesens ist, den heiligen Namen des Herrn zu chanten, der nicht ausgedacht ist. So, Vallabhacharya, nur um zu zeigen, dass er hatte wirklich Probleme mit dieser Sache. Es gibt einen dritten Vorfall, Nämlich als er einmal zu Rupa Goswami kam, der gerade die Einleitung zum Bhakti Rasamrita Sindhu geschrieben hatte. Und Rupa Goswami gab ihm das Buch und Vallabhacharya sagt, sei hier, ich korrigiere das mal für dich. Und fing also an, Fehler zu finden in Rupa Goswamis makellosen Komposition. So, als er nun zuhörte, als er nun dastand und seine Verbesserungsvorschläge einbrach, hat Rupa Goswami sie in seiner Demut sofort alle akzeptiert und aufgenommen. Aber es gab jemanden, der nicht damit einverstanden war. Siva Goswami, dessen Verscheidungstag wir heute haben. Siva Goswami war gerade damit beschäftigt, Rupa Goswami, seinem spirituellen Meister, und Balabha Luft zuzufächern. Und als er das hörte, konnte er fast nicht weiterfächern. Aber er sagte nichts, da nicht vor Rupa Goswami, seinem spirituellen Meister, sprechen konnte. So frei. Und, aber er ging dem Vallabhacharya hinterher wie ein Tiger einem Lamm. Ja, und als Vallabhacharya ging hin und badete in der Yamuna und sprach seine Gebete und kam dann raus. Und als er rauskam, sagte Jiva Goswami, ich glaube, die Komposition von Rupa Goswami war makellos. Du hast aber mit deinen kindischen Verbesserungsideen diese makellose Komposition gestört. Ich dachte, das hat mir jetzt auch noch niemand gesagt, dass ich nicht in der Lage bin, mich auszudrücken im Sanskrit. Das ist doch, sagte Siva Goswami, du hast Fehler gemacht. Siehst du nicht? Und da hat er ihm alle Verbesserungen, die er sich gemerkt hatte in seinem wirklich genialen Auffassungsvermögen, gesagt und hat gezeigt, wie Rupa Goswami die tiefsten Geheimnisse darin hineingebracht hatte, die Vallabhacharya nicht verstanden konnte. Er war einfach zu oberflächlich gewesen. So, Vallabhacharya war sehr beeindruckt und ging zu Rupa Goswami zurück und entschuldigte sich und verließ den Daben, weil er sich gekränkt fühlte, dadurch, dass ein Schüler von Rupa Goswami ihn zurechtgewiesen hatte. So, zu der Zeit wunderte sich Rupa, wieso ist er gekommen und hat sich entschuldigt. Das ist nicht mit gewöhnlichen Dingen zu erklären. Er muss Jiva Goswami getroffen haben, der es nicht toleriert konnte. Und er holte sich die Jiva, hast du etwa mit dem debattiert? Nicht in großen Einzelheiten. Also er sagt es nicht so. Also er gab eine ausweichende Antwort auf alle Fälle. Du bist so arrogant, sagte Rupa Goswami. Du musst immer Recht behalten wollen. Du bist nicht geeignet, in Vrindavan zu leben. Verlasse Vrindavan. Jiva Goswami musste folgen. Er ging, verließ den Wald von Vrindavan und ging hin und nahm Residenz auf am Ufer der Ganga, der Yamuna, in einer Höhle, die als Behausung für ein Krokodil gedient hatte, welches weitergezogen war. Und da saß er Tag ein, Tag aus. Sein einziger Sadhana war, er war so betrübt, von seinem Guru zurückgewiesen worden zu sein, dass er nur noch chantete, O Rupa, O Sanata, O Rupa, O Sanata. Mercy, Mercy, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Er wurde sehr schwach, weil er nichts aß. Nur eines Tages fand ihn Sanatan Goswami auf, brachte ihn dann in einem Korb, man musste ihn tragen, weil er so entkräftet war, nach Vrindavan zurück vor die Tür von Rupa Goswami. Und dann sagte er zu sagte Sanatana Goswami, das sind die Prinzipien von Chaitanya Mahaprabhu. Ja, sagte Upa Goswami, das Chanten der heiligen Namen zu verbreiten. Und? Fragte Sanatana Goswami. Well, Chaitanya Mahaprabhu gibt frei, was keine andere Inkarnation gegeben hat, Prema Dhana, das Geschenk der Liebe. Und? Fragte Sanatana. Irgendwann sagte Rupa Goswami, Jiva Doya, Barmherzigkeit zu den bedingten Seelen zu zeigen. Das machst du nicht, sagte Sanatana Goswami. Du hast dieses Prinzip nicht eingehalten, weil du Jiva Goswami zurückgewiesen hast. Jiva kann bedingte Lebewesen heißen, kann aber auch Jiva Goswami heißen. Ich habe ihn hier mit dabei. Und so brachte Sanatana Goswami Jiva, der einfach sich sofort lang ausgestreckt zum Boden vor Rupa Goswami warf, wieder zurück nach Vrindavan. So von der Sicht Jiva Goswamis, und das zeigt dieses Lila, denn Rupa Goswami nahm ihn ja an, war das schon richtig. Der Schüler sollte nicht zusehen, wie sein spiritueller Meister gefrevelt wird. Das ist nicht der. Aber von der Sicht von Rupa Goswami, der einen spirituellen Punkt etablieren wollte, ist diese Freiheit von dem Wunsch nach Ansehen eines der wichtigsten Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes. Das lernen wir an dem Verscheidungstag von Jiva Goswami. Der Freisein von Vasishtha. Seht, Krishna ist zufrieden, wenn er sieht, dass das Herz seines Gottgeweihten, seines Geweihten, voll mit Liebe ist. Er wartet nicht auf ein großes Ergebnis. Er wartet nicht darauf, wo wir immer drauf warten, dass mir jemand ein was Besonderes tut. Was Besonderes ist man in dem Augenblick, wo man frei ist, das Herz frei von dem Wunsch nach Ansehen und frei von dem Wunsch nach und frei von Neid gemacht hat. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, womit er zufrieden ist. Patram Pushpang Phalang Toyam Yomi Bhakta Sanashati. Oh, da verlegen sie ihn. Tataham. Tadaham Bhakti Uparitam Ashnami Prayatatmana. Wer mir ein Blatt, eine Blume und eine Frucht darbringt, mit Liebe, dem nehme ich das an. Das nehme ich an, oder? Ja, das nimmt Krishna an. Mit Liebe ein Blatt, eine Frucht und eine Blume darzubringen. In den Schriften gibt es Beispiele hierfür. Draupadi hat Krishna das Blatt von Shak, von Gemüse, so Spinat, angeboten und Krishna war zufrieden damit. Ihr wisst, als Krishna hungrig in den Wald kam und in dem Topf von Draupadi nur noch ein Blatt übrig geblieben war, brachte er dieses bisschen Gemüse, brachte sie ihm da und Krishna war so zufrieden, dass alle anderen, dass das ganze Universum zufrieden wurde. Was zu schweigen von den 60.000 Schülern von Dhruvashamuni, die enormen Kohldampf vorher, also Hunger vorher gehabt hatten. Mit Pushpa ist Gajendra gemeint, der eine Blume da brachte, eine Lotusblume, als er mitten in Elend, in Leid, verfolgt vom Krokodil, sich an Krishna wandte und ihm einfach eine Lotusblume hinhielt. Und mit Phalam ist die Frucht gemeint, wie zum Beispiel die Sabari-Frau, die einfache Dorfbewohnerin in Vrindavan, die einfach zu Krishna hinkam und ihm einfach die Früchte in ihrem Korb da brachte. Und Krishna war so zufrieden, ihr möcht euch daran erinnern, dass Krishna den ganzen Korb mit Juwelen füllte. So, wir sollen es lernen, nach dem Essentiellen zu gehen. Etwas mit Liebe und Zuneigung für Krishna zu tun. Wir sollten nicht danach streben, großes Ansehen und für uns selber zu erwirtschaften durch unsere Tätigkeiten. In dem Herz was voll ist mit Liebe zu Krishna, was frei ist von diesem Wunsch nach Ansehen, diesem ein und für sich doch sehr erbärmlichen Wunsch, wenn wir es einfach mal unter Vaishnavas behandeln, dieses Thema. In einem Herz, das frei davon ist, kann Liebe zu Krishna entstehen. So, Hare Krishna, ich möchte hier ein Ende finden. Ich hoffe, dass ich mit den angesprochenen Themen eure Wissbegierde heute Abend zufriedenstellen konnte, das spirituelle Thema zu erschlüsseln. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Mhm. Uwe? Welche meiner Schicksal werden? Sieben. Vor einiger Zeit habe ich Uwe gesehen, wir hatten gerade ein Predigerprogramm in Dresden gehabt, am Morgen war da und stellte einen völlig esoterischen Vers zur Verherrlichung von Srimati Tulsi Devi. Also, dieser Vers ist aber schon eine Spur mehr sehr essentiell. Mein lieber Bruder Geist, der verabscheuenswürdige Wunsch nach materieller Ehre und Anerkennung wird mit einer schamlosen Prostituierten von niedriger Geburt verglichen, die Hundefleisch ist. Wenn man mit einer Prostituierten zusammen ist, denkt man, das ist gut. Einmal bin ich nach Dänemark geflogen von Berlin und gelandet im Berliner, in Kopenhagener Airport. Und da war so ein Playboy mit mir zusammen und wurde dann abgeholt von einer solchen Dame, die also 10 Kilometer gegen die Luft nach diesem Gewerbe aussah. Nicht schlimm. Sisigoda Nidaiki! Und der hatte sich ganz wohl gefühlt dabei. Das sah man, der hatte sich gefreut. Das habe ich doch mit so einer schönen Persönlichkeit, Gemeinschaft. Aber was tun die Prostituierten? Also, wir wollen ein besseres Wort gebrauchen. Kurtisanen. Was machen die Kurtisanen? Die sind mit einem zusammen für eine gewisse Zeit. Und wenn man dann weg ist, wenn die dann weg sind, fehlt das ganze Geld. So ist es auch mit diesem Ansehen. Wenn wir angehaftet werden an Ansehen und Ruhm, wir mögen denken, das ist wertvoll und wichtig und gut. Mensch, endlich. Ja, kann jeder hier meine Glorien sehen. Aber danach verliert man. Man hat alle Ehre verloren. Alle Rechtschaffenheit. Man ist geplättet, wie man so schön sagt. Deswegen, es scheint wertvoll zu sein, Ansehen und Anerkennung zu haben, aber es ist nicht wertvoll. Man ist erbärmlich, fühlt man sich. Ja, der Gemeier verbucht. Krishna gibt Arjuna zu Beginn seiner Unterweisung viele Gründe, weswegen er kämpfen soll. Doch erst ganz am Ende, nachdem er zu ihm gepredigt hat, kommt er mit dem eigentlichen Grund. Gibt sich einfach wie er sagt. Nicht? Zu Anfang will er Arjuna erstmal in sozusagen die richtige Richtung bringen und benutzt alle Argumentation. Zum Beispiel das Argument mit, hey, du warst doch mal berühmt, jetzt wirst du wie ein Schwächling erscheinen und große Generäle werden über dich spotten. So sagt er zu Arjuna. Nicht? Das ist nicht der Grund, den man einem Bhakta gibt. Aber Arjuna war so schwach am Anfang der Bhagavad Gita. Also ich wollte kein Vergehen gegen Arjuna machen, aber so ist das die Bhagavad Gita aufgesetzt, dass er erstmal andere Gründe bekam, die ihn in die richtige Richtung brachte. Das ist schon mal bitte. Ja. Ja. Und sagte, du bist doch ein Kshatriya. Genauso wie manchmal im Krishna-Bewusstsein auf die Boden motiviert sind. Du warst doch so gut im letzten Marathon. Was ist denn los mit dir? Aber im Krishna-Bewusstsein würden wir das, glaube ich, anders brauchen, wie ich sage. Wir würden nicht sagen, du warst doch berühmt und Nummer 1. Im Krishna-Bewusstsein wird ja so oft gepredigt, auch wenn man Nummer 10 ist, wenn man sich einfach bemüht hat, dann ist das gut. Ja, das ist auf der Ebene, ja, der gesellschaftlichen Ebene. Verschiedene Anreize, bitte. Ja. Warum ist es so schwierig dann als Devoti, der ja schon sich mit ewigen Dingen Adhyatma Nitya, Adhyatma Nitya heißt Wissen um das, die Ewigkeit, sich schon damit beschäftigt, weil es ist einfach eine der stärksten Verunreinigungen im materiellen Leben. Deswegen ist es so schwierig, das aufzugeben. Nur wenn man Krishna bewusst wird, kann man das aufgeben. Und Zuneigung und Liebe zu Krishna entwickelt. Ja, Parashaya Mabu.
Wenn man jetzt den Wunsch hat, das aufzugeben,
ja.
Dann entschließt man sich, diese Formel anzuwenden, die auch so schön.
Ein Vaishnava, den Vaishnava zu dienen.
Und, aber das Resultat ist ja auch, dass man dann noch mehr den Wunsch hat, das aufzugeben, oder?
Also wenn man den Vaishnava dient, man merkt dann einfach, die Vaishnavas, mit fortgeschrittenen Vaishnavas zusammen zu sein, ist wie wenn man mit einem Spiegel vor die Augen kriegt, wo man sich selber sieht.
Manchmal ist man unglaublich schockiert.
Mit Vaishnavas. Deswegen gehen manche, wollen nicht in die Gemeinschaft von Gott geweihten. Das wird ihnen zu anstrengend. Immer jetzt auf die, also immer darauf hingewiesen zu werden, auf die Schwere. Nur jemand, der wirklich bemüht ist, sein Herz zu reinigen, kann es in der Gemeinschaft von Gott geweihten überhaupt aushalten. Nicht immer einfach in der Gemeinschaft mit Gott geweihten. Ist manchmal in der Gemeinschaft mit Devotis, sieht man einfach seine eigenen Schwächen viel stärker als sonst. Manchmal sagen das junge Bhaktas, früher hatte ich gar nicht diese Wünsche. Jetzt aber sind diese Wünsche plötzlich so da. Man hört es unter Devotis. Früher war ich gar nicht so veranlagt. Jetzt ist plötzlich das. Das war schon früher da, aber man hat es früher nicht gesehen. Aha. Hat es früher nicht gesehen. In der Gemeinschaft mit Devotees sieht man es zum ersten Mal und dann ist man manchmal ein bisschen überrascht. Ja, war schon ja Problem.
Wenn man jetzt zum Beispiel im Matrellenleben steht, dann hat man ja auch dieses Bestreben nach Angehen. Und so weiter. Und dann sogar hat man vielleicht die Voraussetzungen dafür. Und dann wendet man sich dem Krishna-Bewusstsein zu, weil
einfach so Mercy oder so, ja.
Ja, dann wundert man sich nachher, dass dieser Wund wieder so
zum Vorschein kommt.
Vorstand kommen, denkt man, ja gut, diesen Wunsch hätte ich auch als Materialist hätte ich den doch viel besser ausleben können.
Ja.
Warum muss ich jetzt zum Devoten werden, um das so ausleben zu können? Ausleben zu wollen, also
ja.
Dieses Bedürfnis jetzt. Warum? Und man sieht ja aber, als Devoti ist das nicht richtig möglich, ne?
Ja.
Weil man kriegt sofort, man wird sofort korrigiert, ne?
Ja.
Von Krishna und von den Devoten. Von den Devoten ist das nicht sofort korrigiert. Und da wundere ich mich sogar, wieso man ist jetzt so ein Krishna-Bewusstsein gekommen, weil man nicht für Krishna will.
Ja. Und wieso das denn noch so auftritt, meinst du? Du bist noch dabei, glaube ich, die Frage einzufangen. Die ist im Augenblick wie ein Schmetterling irgendwo und muss, oder? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, du formulierst, bis du das den Punkt halt hast. Ne? Ja, wir müssen erstmal die Frage jetzt einfangen. Das ist das Punkt A, sonst kann man sie nicht beantworten. Meinst du, willst du dir das nochmal überlegen und dann deutlicher formulieren? Nicht, dass ich hier Interpretationsarbeit mache und dann vielleicht am Ende enttäuscht merke, ich hätte es auch nicht einfangen können, die Frage. Das ist zu besser.
Also,
ja.
Ich sag mal ganz praktisch.
Mach das.
Zum Beispiel über Erlebnisse und sowas nehme ich hier und dann denke ich, ja, ich bin so viel Applaus und so.
Ich glaube, das denkt niemand. Ja, aber als Beispiel, ja. Ja? Ja. Ja?
Und dann, dann wird man sich aber auch bewusst, ja, aber das ist nicht gut, ne? Dass wenn man diese Mentalität hat, das hat auf längere Sicht hat das weitere Folge, weil dann ist man, und dann wundere ich mich halt, wenn das deine Motivation ist,
ja.
Dann hättest du auch Materialist.
Ach, dann hättest du gleich, ja, jetzt verstehe ich, glaube ich.
Auf die Frau gehauen, versuchen zu
wollen. Ja. Ja, wir sind halt, wir merken im hingebungsvollen Dienst, dass wir manchmal nicht ganz konsequent denken. Wenn materielle Verunreinigungen da sind, ist es meistens ein Zeichen von Inkonsequenz. Das ist völlig recht, Bert. Wenn es darum geht, seine Sinne zu befriedigen, als Devotee geht das so und so nicht so gut. Nicht? Also man gibt die vier regulierenden Prinzipien und wenn man die nicht einhält, dann kriegt man keinen Prasadam und steht überhaupt nicht gut da und fühlt sich elendiglich, weil man schon Versprechungen gegeben hat zur Zeit der Einweihung. Nicht? Trotzdem sind sie da, die Wünsche nach materieller Sinnenbefriedigung. Das ist ein Zeichen von Inkonsequenz und Redai Durbaljam heißt es, eine Schwäche des Herzens, die immer dann auftritt, wenn man einfach nicht Krishna dabei hat, sondern im Herzen hat, sondern durch die materielle Atmosphäre ein bisschen also verunreinigt worden ist. So, ja, du hast recht, man sollte so denken. Jetzt bin ich ein Devoti und wünsche mir immer noch diese Dinge wie Ansehen und so weiter. Das ist doch sehr dumm. Man sollte aber nicht dann denken, dann hätte ich gleich materialistisch bleiben können. Das ist nicht der Punkt. Sich diese materiellen Dinge zu wünschen, sind zum Teil einfach auch Zeichen dafür, dass unsere vergangenen Verunreinigungen rauskommen. Es heißt sogar im Srimad Bhagavatam, dass bei einem Devoti zum Teil plötzlich all diese Wünsche gegenwärtig sind im Geiste. Aber er nicht gezwungen ist, nach diesen Wünschen zu handeln. Plötzlich denkt man dann daran, ich will jetzt am liebsten in die Fremdenlegion gehen und einfach ein paar Leute ab. Also ausradieren, nicht? Oder man denkt, ich will jetzt einfach jetzt mal die Prinzipien brechen in einer Weise, wie es selbst nicht im Film vorkommt, nicht? Und so weiter. So denkt man. Und das sind plötzlich die unreinen Wünsche, die noch da sind als Karma. Kutastha nennt sich das, philosophisch gesehen. Und die plötzlich zum Vorschein kommen, aber ohne dass man gezwungen ist, danach zu handeln. Man stellt ihn fest und sagt, also das wollen wir ja jetzt nicht. Nicht? So, diese Unreinheiten kommen manchmal hervor. Und dann gibt es ein wichtiges Mantra. Einfach weitermachen. Nicht? Einfach nicht auf diese Wünsche eingehen, sondern verstehen, der Schmutz kommt aus dem Herzen. Der kommt raus. Im Bhagavatam wird das Beispiel gegeben, dass im Herzen diese Wünsche drin sind, genau wie in einem Teich am Boden noch diese schmutzige Luft drin ist, diese faule Luft, nicht, die sich ergeben hat durch die Faulungsgase, sagt man so. Wenn du dann umrührst in den Teich, du kommst ja von Norddeutschland, weißt, diese von Weiden überstandenen Teiche, da ist es besonders intensiv. Wenn da so reingedenkt, riecht es also, als wenn da plötzlich 5 Leute aus Albanien gleichzeitig im Raum, also, sorry, das darf man nicht sagen, in dieser liberal denkenden Zeit, sonst wird sich auch gleich ein Meuchelmord geht los. Also, du weißt, was ich meine, nicht? Man riecht das sehr aggressiv plötzlich, nicht? Kommt einfach vor, das ist noch da. Du solltest also nicht denken, oh, dann kann ich ja gleich ins materielle Leben gehen. Nein, das ist ein Reinigungsvorgang, der geschieht. Deswegen gibt uns Krishna in der Bhagavad Gita den, als Sadakat den Rat, man soll Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung nicht hassen und auch nicht nach ihnen begehren. Diese Dinge geschehen. Auch wenn du eine Täuschung, wenn du jetzt plötzlich denkst im Geist, sagen wir mal etwas, was überhaupt nicht sich vereinbaren lässt mit dem Krishna-Bewusstsein, solltest du nicht denken, ach, hoch und hoch. Ich kastriere mich gleich oder so, nicht? Sondern du solltest denken, also, ja, das ist der Vorgang der Reinigung. Sollte nicht so hysterisch dann reagieren. Heißt aber nicht, also, man sollte es ignorieren. Nicht darauf eingehen, das heißt es nicht. Radida, yes. Beispiele gegeben. Habe ich nicht gesagt, das Beispiel. Müsste man mal nachdenken. Es gibt bestimmt Beispiele, wo Krishna nur ein wenig Wasser dargebracht wurde, weil das das Einzige war,